Grenzenlos hören, Bayern 2. Kulturleben. Tipps fürs Wochenende. Immer Donnerstag, kurz nach 14 Uhr.
Ein Vater sucht nach einem Weihnachtsgeschenk für seinen 3-jährigen Sohn. Ein Bilderbuch vielleicht, aber er findet nichts, was ihm zusagt. Also beschließt er, selbst Geschichten zu schreiben und sie zu illustrieren. Das könnte sich heute so zutragen. Die Geschichte, um die es nun geht, ereignete sich aber bereits im Advent vor 170 Jahren. Da erschuf der Frankfurter Arzt Heinrich Hoffmann den berühmten Struwwelpeter samt Suppenkasper, Daumenlutscher und Co. für seinen Sohn Karl, also rein für den Privatgebrauch. 1844 war das. Ein Jahr später, kurz vor Weihnachten, erschien dann, ein befreundeter Verleger hatte Hoffmann dazu überredet, der Struwwelpeter als richtiges Bilderbuch. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Werk schon ein paar erste Metamorphosen hinter sich. Dass der Struwwelpeter nicht in allem genau der war, wie wir ihn heute kennen, das kann man derzeit in einer Ausstellung im Malerwinkelhaus in Marktbreit nachvollziehen, dessen Leiterin Simone Michel von Dungern mir jetzt zugeschaltet ist. Einen schönen Nachmittag.
Einen schönen Nachmittag.
Bei Ihnen im Museum ist die Urfassung des Struwwelpeter in einem originalgetreuen Nachdruck ausgestellt. Da ist, wie gesagt, einiges noch anders. Der Struwwelpeter heißt zum Beispiel gar nicht Struwwelpeter, sondern wie?
Der Struwwelpeter hieß ursprünglich das Struwwel oder Haar- und Nagelkind. Und in diesem Urmanuskript ist also handschriftlich dieser Name dann durchgestrichen und eben Struwwelpeter drüber geschrieben.
Und was ist noch anders in der Urfassung?
Oh, da ist so einiges anders. Erstmals sieht der Struwwelpeter ganz anders aus, als wir ihn heute kennen und auch die Großeltern noch gekannt haben.
Nämlich wie? Ich nehme an, verstrubbelte Haare wird er trotzdem haben, wenn er Struwwel und Nagelkind hieß.
Ja, es ist aber nicht dieser blonde, nette, junge Struwwelpeter, der mit dem Lockenkopf von den Covern strahlt, sondern die Haare hängen ihm ins Gesicht und er sieht sehr viel jugendlicher aus, jünger und ja, das muss man sich anschauen.
Die Originalfassung der Geschichte, also das Heft, das Heinrich Hoffmann für seinen Sohn Karl vollgeschrieben und gemalt hat, wurde ja zu Lebzeiten des Verfassers nie aufgelegt. Wie kommt es also, dass Sie trotzdem im Malerwinkelhaus einen Nachdruck zeigen können?
Als das Urheberschutzrecht abgelaufen ist für den Originalverlag Rütten und Löning, kam dieser auf die Idee, beim Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg nachzufragen, ob sie denn das Originalmanuskript, also die Handschrift, die Hoffmann damals für seinen Sohn gezeichnet und geschrieben hat, ausleihen dürften, um einen Faksimile-Nachdruck von dieser Urhandschrift herauszugeben. Also nun wurde das 1925 erstmals aufgelegt, und zwar in einer ganz kleinen Auflage von nur 550 Exemplaren. Und wir können das Exemplar Nummer 7 zeigen.
Woher haben Sie das?
Das ist unser Privatbesitz.
Also Ihre ganz persönlich, ja, oder vom Malerwinkelhaus?
Nein, mein Mann und ich haben eine Sammlung, Struwwelpeter-Sammlung, und da ist das eben ein Schatzkästchen für solche Sachen.
Ich kenne nur, ich nenne es mal den offiziellen Struwwelpeter, also nicht die Urfassung. Die fand ich immer ziemlich unheimlich, diese offiziell aufgelegte Fassung. Ist der erste Struwwelpeter genauso unheimlich gruselig für heutige Kinder?
Ja, es gibt viele Kinder, vor allem jetzt auch in der Ausstellung Erwachsene, die erzählen, dass sie sich immer ein bisschen vor dem Struwwelpeter gegruselt hätten. Und zwar also nicht vor dem Struwwelpeter selbst, sondern vor Figuren.
Ja, und vor allem, was mit den Figuren passiert. Was passiert. Also der Daumenlutscher, dem werden die Daumen abgezwickt. Der Suppenkasper, glaube ich, verhungert elendiglich. Das sind ja keine schönen Vorstellungen.
Also interessanterweise, den Daumenlutscher gibt es ja schon in der Urhandschrift, aber die Blutstropfen sind ausradiert. Also Hoffmann hat für seinen eigenen Sohn wohl dafür gesorgt, dass da nicht zu viel Blut zu sehen ist.
Trotzdem werden die Daumen abgezwickt. Ja. Interessant ist aber, dass Heinrich Hoffmann ja begründet hat, dass er kein passendes Bilderbuch für seinen Sohn gefunden hat, mit den Worten, Zitat, ich habe nur gefunden, jetzt Zitat, moralische Geschichten, die mit ermahnenden Vorschriften begannen. Naja, jetzt würde man sagen, aus unserer heutigen Sicht herrscht bei ihm aber doch auch eine ganz schön strenge Moral, wo eben Verstöße mit drakonischen Strafen belegt werden. Da will man sich gar nicht vorstellen, wie schlimm die anderen Kinderbücher gewesen sein müssen.
Also Heinrich Hoffmann hat eben auch in seinen Lebenserinnerungen und zum Struwwelpeter mal gesagt, dass das Kind einfach nur durch das Auge lernt und nur das, was es sieht, begreift. Und wenn man also dem Kind ganz drastisch vor Augen führt, was passiert, wenn beispielsweise mit Streichhölzern gespielt wird, dann würde das Kind viel eher annehmen und begreifen, als wenn man jetzt eben so moralische Geschichte erzählt, von wegen du darfst nicht mit dem Feuer spielen, es könnte zum Brand kommen.
Aber obwohl sich Heinrich Hoffmann vielleicht von der Pädagogik seiner Zeit abgesetzt hat, unser pädagogischer Ansatz ist trotzdem heute auch ein anderer. Also wie erklären Sie sich, dass es heute wieder populär oder immer noch populär ist, dieses Buch?
Ich denke, weil also gerade die Erwachsenen lieben es, ihre, in Anführungszeichen, ihre Ausgabe auch wieder zu sehen. Und damals hatte ja wirklich jeder Haushalt einen Struwwelpeter. Und das Wiedertreffen auf die alten Bekannten führt oft dazu, dass man das dann für den Enkel auch mal kauft. Wobei das für heutige Kinder eigentlich eher unbekannt ist.
Sagt Simone Michel von Dungern, Leiterin des Malerwinkelhauses in Marktbreit. Dort ist die Sonderausstellung »Das ganz besondere Weihnachtsgeschenk eines Vaters an seinen Sohn«, das Struwwelpeter-Urmanuskript von Dr. Heinrich Hoffmann, zu sehen. Und zwar noch an den beiden verbleibenden Adventswochenenden, jeweils Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr, wenn auch der museale Weihnachtsmarkt geöffnet hat. Frau Michel von Dungern, was unterscheidet Ihren Museumsmarkt von anderen Christkindlmärkten?
Ja, erstens mal ist es schön im Warmen und bei uns ist eben die Dauerausstellung Frauenzimmer und die Stände sind also in die Museumsinstallationen eingebunden. Das heißt zum Beispiel in der alten Waschküche kann man handgemachte Seife finden oder in der Küche fränkische Backspezialitäten. Also es ist auf die Umgebung abgestimmt, was angeboten wird.
Frau Michel von Dungern, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Danke auch.